Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Joanna Novak von den Fitwishers, ein erfolgreicher Coach und natürlich auch eine erfolgreiche Athletin. Es ist spannend, was sie uns zu berichten hat aus ihrer täglichen Arbeit und wie sie zum Bodybuilding gekommen ist. Ich wünsche euch spannende Unterhaltung mit Joanna. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute bei mir als Gast die wunderbare Joanna Novak. Ich grüße dich ganz herzlich. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, warst auch auf meiner Wishlist. Jetzt haben wir so einen richtig schönen, so einen schönen Übergang zu Fitwishers, ja. Aber auf meiner Wishlist warst du auch mit ganz oben, nicht zuletzt auch aufgrund deines persönlichen Auftretens als weiblicher Coach und natürlich auch aufgrund der Erfolge deiner, eurer Athleten. Du machst es ja mit deinem Ehemann zusammen und deswegen war das auch ein großes Vergnügen, dass wir heute mal untereinander als Coaches miteinander sprechen können. Ja, wer dich noch nicht kennt, da wäre meine Bitte, stell dich doch einfach mal kurz vor.
Ja, total gerne. Also freut mich natürlich erstmal total zu hören, dass ich da auch auf deiner Wishlist war. Und ja, ich bin Joanna. Ich bin seit einer Woche 28 und bin beruflich Fitnesscoach. Wir bereiten halt eben vor allen Dingen Frauen vor, also beziehungsweise wir machen Fitnesscoaching für Frauen und sowohl Fitness-Lifestyle-Coaching als auch Wettkampf-Coaching und ich bin selbst auch Profiathletin in der Bikini-Klasse, ja, und mache jetzt seit über 5 Jahren schon Wettkämpfe und aktuell in der Off-Season.
Profiathletin bist du beim IFBB, oder?
Genau, beim IFBB, also bei der IFBB Elite Pro.
Und vielleicht auch so als Information nochmal Background, wann und wo hast du dir deine Pro-Card geholt?
2021 in Luxemburg beim Diamond Cup und es war meine dritte Wettkampfsaison.
Luxemburg, der Diamond Cup ist ja eine ganz renommierte Veranstaltung, ne, wo auch sehr viele Athleten immer hingehen und ja, Profi-Start selber hast du schon gehabt oder steht das noch an bei dir?
Nee, ich bin jetzt letztes Jahr meine erste Profisaison gestartet. Da habe ich 3 Wettkämpfe gemacht, 2 im Frühjahr und einen im Spätsommer. Also genau Anfang September war da jetzt mein letzter Wettkampf. Genau.
Und da können wir ja dann auch gleich mal ins Thema dann einsteigen. Wie ist denn der Unterschied vom Amateur zum Profi? Ist es ein großer Sprung, wenn du dir dann, sag ich mal, deine Klasse anschaust, die Bikini-Klasse vom Niveau?
Ja, absolut. Also gerade bei der IFBB Elite muss ich schon sagen, dass der Unterschied zwischen Amateur und Profi doch nochmal recht hoch ist. Also bei den Profis ist es so, dass die Bikini-Athletinnen schon deutlich mehr Muskulatur haben und deutlich härter sind, als es jetzt bei den Amateuren der Fall ist. Also bei den Amateuren war bei mir in meiner Saison, als ich die Profikarte gewonnen habe, tatsächlich so, dass ich absolut an der Grenze war, zu viel für Bikini, also zu muskulös schon. Und dann halt eben echt ein bisschen aufpassen musste, dass ich halt eben ja nicht so aus der Klasse rausfalle oder das halt irgendwie nicht positiv gewertet wird. Wo ich dann Glück hatte, weil mein Coach auch immer meinte, okay, ja gut, du gehörst zu den muskulöseren Bikinis, müssen wir halt schauen, wie es ankommt, was dann halt 2021 sehr gut ankam. Und dann jetzt der Sprung zu den Profis war wirklich so, wo ich dachte, okay, Wahnsinn, also da war ich dann mit Abstand die Dünnste.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Genau.
Ist also doch ein Unterschied.
Ne? Ja, also das ist bei, also ich finde, es kommt immer total auf den Verband an, aber bei der AfBB-Elite ist das schon ein ziemlicher Unterschied.
Vielleicht kannst du das auch mal sagen, wo sich das zeigt. Du hast ja als Coach und Athletin immer noch eine andere Einschätzung. Ja, also das ist jetzt einmal gesagt, sind muskulöser, aber das wird ja nicht der einzige Unterschied sein.
Ja, halt auch die Härte. Also bei den Profis sind die Athletinnen schon auch deutlich härter. Also du kennst es selbst, in der Bikini-Klasse sollte ja schon eine gewisse Härte da sein, aber zu viel Härte wird halt eben auch abgewertet. Also es möchte ja tendenziell eigentlich bei einer Bikini-Athletin jetzt niemand Querstreifen in den Quads haben oder so. Und bei den Profis sieht das dann halt teilweise schon was anders aus.
Ja. Ich habe, was ich eben dort auch immer beobachte, ist, dass das Niveau steigt, auch was Muskulosität tatsächlich angeht. AFBB Elite Pro immer sowieso noch mal ein Packen härter. Ja. Und was mir außerdem auffällt, dass so die Grenzen dann auch zu den anderen Klassen nach oben ein bisschen enger werden. Ja, zumindest von Bikini bis zur Wellness. Mhm. Da sieht man schon auch, dass dann die Unterschiede schon noch da sind, was ich nenne es mal so die Ausprägung von Gluteus und dem Quadrizeps angeht, aber da ist nicht mehr so ein Unterschied, wie das vor Jahren noch war, und beide sind so, wie du es jetzt gesagt hast, und bei der Wellness fällt es halt auch auf, wenn sie wirklich in Form sind, und das sind sie bei den Profis sowieso, sie sind sehr hart. Das ist schon der Unterschied zu vorher.
Ja, absolut. Ja. Wobei ich auch sagen muss, ich fand sowieso, dass so über die letzten Jahre schon auch, also es gab ja immer mal wieder so ein bisschen so ein Hin und Her, dass man dann zwischendrin mal wieder Saisons hatte, in denen tatsächlich zu viel Härte auch abgewertet wurde, weil es dann nicht gesehen werden wollte. Aber so die Entwicklung ist schon zu immer extremer, würde ich halt generell mal so festhalten können.
Ja, wie siehst du es? Woher kommt es, dass das sich so extrem entwickelt hat? Ich habe da auch meine eigene Ansicht. Aber was würdest du als Hauptursache sehen dafür?
Also ich würde halt eben einfach sagen, dass wirklich immer mehr sehr, 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 sehr gute Athleten starten. Also die Leistungsdichte wird halt einfach immer höher. Ich finde halt auch, dass wenn ich es jetzt einfach mal vergleiche, im Vergleich zu, wo ich meine erste Saison damals gemacht habe, 2018 und jetzt, also das kann man halt wirklich gar nicht vergleichen. Ich kann mich halt noch erinnern, mein erster Wettkampf war tatsächlich auch in Luxemburg. Und wenn ich mir halt eben jetzt anschaue, wie ich da damals aussah, dann würde ich da jetzt keinesfalls ins Finale kommen. Und damals habe ich mit dieser Form und diesem Gesamtlook halt gewonnen, wo ich halt eben einfach jetzt schon sehe bei den Newcomern, wie viel Leistungsdichte danach kommt. Ich sehe einen der Gründe absolut daran, dass es halt mittlerweile immer mehr Coaches gibt, die halt eben wirklich sehr, sehr gut vorbereiten. Ich finde, der Markt ist mittlerweile, was das angeht, auch für die Athleten ein ganz anderer. Also ich weiß nicht, bei mir war es damals so, okay, du hast geschaut, gut, bei dir vor Ort, wen gibt's da? Und dann bist du da halt hingegangen. Und jetzt gibt's halt ja mittlerweile auch wirklich so viel Online-Coaching und Posing-Training. Und es ist halt eben wirklich irgendwie gefühlt nochmal eine ganz andere Auswahl und auch dementsprechend einfach eine ganz andere Leistung, die Coaches den Athleten bieten, und viel mehr Wissen. Also wenn man sich halt einfach anschaut, wie viele auch heutzutage schon wirklich, also ich kenne es auch in meinem Team, ich habe auch Athletinnen, die fangen mit dem Training an, sind super jung, 17, 18 Jahre alt, und wenn die halt eben wirklich direkt anfangen, mit einem passenden Trainingsplan und einem System zu trainieren und sich zu ernähren, dann sind halt eben einfach die Fortschritte, die in jungen Jahren gemacht werden, schon so enorm, was halt eben irgendwie vor mehreren Jahren gar nicht der Fall war, weil da gar nicht so diese Wissensvermittlung gefühlt da war. Und natürlich auch immer mehr, also jetzt gerade auch in Richtung Profiniveau, wirklich natürlich auch immer mehr Profis dazukommen. Und halt eben auch dementsprechend einfach die Leute mittlerweile, finde ich, schon viel jünger anfangen, wirklich gut zu trainieren. Und das zeigt sich dann natürlich über die Zeit.
Ja, sie fangen alleine früher an, ja. Mhm. Also ich gehe mal so 10 Jahre zurück. Da haben wir das Jahr 2014. Da warst du 18 Jahre. Und das war so, da kannst du sagen, das war in etwa 2013, 2014 der Beginn. Ich nenne das immer der neuen Fitnessbewegung. Hat schon massiven Einfluss durch Social Media generell gehabt, weil einfach immer mehr Wissen vermittelt wurde, man auf immer mehr Wissen Zugriff hatte. Ansonsten hat man sich nur damit beschäftigt, wenn man Insider war. Es gab dann schon auch im Internet einige Boards, auf die man zurückgreifen konnte und sich das auch angeeignet hat. Das war aber schwieriger als aus der Praxis heraus. Wir hatten zwei Boards, die da sehr erfolgreich waren. Das letzte davon ist leider im vergangenen Jahr abgeschaltet worden. Das war Team Andro. Sagt dir vielleicht auch noch was. Es war ein unerschöpflicher Quell an Wissen. Und dann war das noch bodybuilding.forum.at. Ja, das waren jetzt noch so Sachen, wo man fündig geworden ist. War ja früher auch der Heilige Gral, wenn ich an die Anfang der 2000er denke. Und bis dahin hast du eigentlich im Gym gewartet, bis du angesprochen wurdest, oder hast dir ewig lange selber einen Coach gesucht. Heute gibt es da viel mehr, da hast du vollkommen recht. Was ich auch als weiteren Grund sehe, neben dem, was du gesagt hast, Joanna, ist der, dass es immer mehr Klassen für die Frauen gibt, mit denen sie sich auch identifizieren können. Es hat in früheren Jahren, bis 2010, gab es eine Bodybuilding-Klasse und eine Figure.
Ja.
Und da hat sich nicht unbedingt jede Frau wirklich drin gesehen, weil die schon sehr muskulös waren und es auch offensichtlich war, dass da unterstützt wurde. Bei den Naturals gab es nur eine Bodybuilding-Klasse, da gab es keine Figure. Die ist dann später erst wirklich dazugekommen. In den Anfangsjahren im Natural Bodybuilding, bei der GmbF, nur eine Frauen-Bodybuilding. So, wenn du dir das jetzt über die Jahre dann angeschaut hast, 2010 kam bei der FBB die Bikini dazu, ist dann 4 Jahre später auch bei der GmbF dazugekommen. Die anderen Klassen haben sich entwickelt, also es kam die Figure, es kam die Wellness, die kam vor 3 oder 4 Jahren, ne? Die Wellness-Klasse, die ist noch gar nicht so lange drin. 4 Jahre, ne? Es müsste das 4. Jahr jetzt sein.
Ich glaube, ich kann mich noch erinnern, als ich damals angefangen habe zu starten, kurz danach kam das, glaube ich, recht neu.
Ja. Ja. Genau. Und dann hast du die Physik und du hast das Frauenbodybuilding. Habe ich jetzt noch eine vergessen, dann grätsch mir mal sofort rein. Ja. Und wenn du dir diese Klassen jetzt mal alle anschaust, dann musst du so sagen, wie es auch bei den Männern ist, es findet sich beinahe mittlerweile für jeden etwas, der das gerne mal probieren möchte.
Absolut, ja.
Und das macht schon neben, wie du es angemerkt hast, der Verfügbarkeit von Wissen und von Coaches eine ganze Menge aus. Wenn du jetzt mal so drüber guckst über diese, über das ganze Coaching, auch über die Athletinnen und Athleten, die ihr habt, was würdest du sagen, was macht denn eine gute Athletin einen guten Athleten aus? Ich weiß gar nicht, habt ihr männliche Athleten bei euch? Vince, ja,
gell? Nee, tatsächlich. Nee, wir machen komplett zusammen nur Frauen. Also bei uns ist es so aufgeteilt. Mein Mann und ich, wir machen das seit Tag 1 eigentlich komplett in der Aufteilung so. Er ist der Spezialist für Training und ich für Ernährung und Posing. Und bei uns haben unsere Athletinnen auch wirklich 2 Coaches. Und Vince macht halt eben den Trainingspart und ich den Ernährungspart. Und halt eben, ja, ich würde mal sagen, so diese weibliche Betreuung noch ein bisschen mehr. Genau. Also deswegen, wir haben nur Athletinnen und ich finde eigentlich, muss ich wirklich sagen, einer der allergrößten Punkte einer guten Athletin ist das Mindset. Du kannst noch die beste Genetik haben, wenn du nicht das passende Durchhaltevermögen hast, dann wirst du nicht erfolgreich werden. Ist was ich über die Jahre auch oft gesehen habe, wo ich halt eben wirklich auch Athletinnen hatte, wo ich am Anfang dachte, hey, die haben so eine wahnsinnige Linie, wo es sich dann aber leider in der Vorbereitung gezeigt hat, dass die Umsetzung nicht passt, weil das Mindset nicht passt. Und Natürlich, am Mindset kann man arbeiten, aber halt eben dieses grundlegende Durchhaltevermögen und Disziplin ist schon eins der Dinge, die einen halt wirklich weiterbringen.
Also Mindset, ich stimme dir dazu, wenn auch mit einer kleinen Einschränkung, aber die sage ich dann später noch, ne? Mindset ist ja auch ein Schlagwort, Joanna. Lass uns mal näher drauf eingehen, was genau du damit meinst. Das ist ja für mich auch immer nur ein Oberbegriff, ja?
Ja, total. Ich meine, es
Ja.
ist ja auch so, dass du sagst, hey, Mindset ist ja auch was, wo man dran arbeiten kann. Und das ist ja auch nichts, wo du sagst, es muss gegeben sein. Aber vielleicht nenne ich es besser so ein bisschen diese Grundeinstellung oder die Arbeitseinstellung, die jemand hat. Weil viele wollen halt wirklich so schnell wie möglich und so einfach wie möglich. Und ich gehe mal davon aus, da du den Sport ja auch schon was länger machst, dass du mir wahrscheinlich auch zustimmen wirst. Ich sage immer, Bodybuilding ist ein Marathon und kein Sprint. Und das ist, finde ich, einer der wichtigsten Erkenntnisse, die man haben muss, wenn man mit dem Sport anfängt, das halt eben zu akzeptieren. Und ja, also das ist halt so was, was halt eben oftmals einfach der Fall ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn Athleten halt eben eine Coaching-Anfrage stellen und dann sagen sie dir, ja, sie trainieren jetzt seit 1, 2 Jahren, sie wollen jetzt auf die Bühne. Und tendenziell, wenn jetzt jemand wirklich von Anfang an, wie wir eben ja auch darüber gesprochen haben, irgendwie mit 100% schon trainiert und wirklich dann dementsprechend auch seit 1, 2 Jahren schon richtig, richtig gut trainiert, dann ist es ja durchaus vielleicht in der Bikini-Klasse auch schon möglich zu sagen, hey, wir machen noch mal ein halbes Jahr Muskelaufbau und machen dann eine Prep, wenn die Ausgangslage halt passt. Aber wenn jetzt jemand halt eben zu dir kommt und hat halt, wie gesagt, gerade erst mit dem Training gestartet und sagt, ja, ich möchte jetzt die nächste Saison direkt auf die Bühne und halt eben wirklich einfach so schnell wie möglich und hat halt eben einfach von vornherein nicht diese Arbeitsmoral, dass er sagt, hey, ja, ich möchte es schon richtig machen und ich möchte halt eben auch so gut wie möglich dastehen. Und du sagst der Person dann, ja, wir müssten halt eben erstmal nochmal einen Muskelaufbau machen und die Person sagt dann halt, ja, sie möchte aber halt eben direkt starten, dann ist da halt eben immer schon so ein bisschen eine Problematik, die ich sehe, dass man halt eben denkt, man möchte das halt eben direkt und ist halt eben auch nicht bereit, mehr Zeit und mehr Arbeit in dieses Endpaket zu investieren.
Ja, da klafft eine Lücke zwischen Anspruch, Schrägstrich Erwartungshaltung und den tatsächlichen Gegebenheiten. Das ist etwas, was ich in einer meiner Posts und auch immer wieder in einem meiner Posts und immer wieder in den Podcasts anspreche. Ja, was kann ich wirklich für Anspruchshaltung und Erwartung auch haben? Schätze ich mich realistisch ein? Und da muss man zu den Athletinnen und auch Athleten sagen, hey, das macht der Coach. Ja. Das macht der Coach, der sagt euch, das geht jetzt, du kannst jetzt starten. Ich meine, es gibt ja bei uns auch immer mal wieder Überraschungen. Du kriegst Leute, wo du denkst, wo kommen die jetzt her? Die haben noch nie was vom Wettkampfsport gehört. Und du siehst einfach, die kannst du in einem halben Jahr auf die Bühne bringen. Das gibt es immer mal wieder. Aber das wissen wir beide, das sind auch die wenigsten, oder Joanna?
Ja, also es gibt Ausnahmen und ich muss sagen, man sieht schon von Anfang an, also wenn wir jetzt mal halt eben rein von dieser mentalen Ebene weggehen, eher auf die körperliche Ebene, was da halt eben eine gute Athletin ausmacht, dann ist natürlich schon, dass man sagt, hey, wie ist die Grundstruktur, der Körperbau an sich, die Knochenstruktur der Athletin? Wenn ich jetzt halt eben am Anfang bei einer Coaching-Anfrage lasse ich mir halt dann auch immer noch mal Bilder dazu schicken, um zu sagen, hey, schick mir doch einfach mal Bilder von dir, ich gebe dir mal eine Einschätzung, einfach mal ganz objektiv. Und dann siehst du natürlich am Anfang schon, hat die Person von der Struktur her Potenzial oder könnte das halt eben eher schwierig werden? Wobei auch hier muss man sagen, für jede Person, wie wir eben gesagt haben, gibt es ja auch einfach die passende Klasse. Das heißt, je nachdem, wie deine Knochenstruktur ist, oder deine Körperstruktur generell, wirst du halt eben, je nachdem, in die oder die Klasse halt auch reinpassen. Aber wenn jetzt jemand halt von Natur aus, sage ich jetzt einfach mal, schon eine begnadete Taille hat, also wirklich eine X-Frame, also die X-Frame ist halt eben ja einer der Hauptgründe in der Bikini-Klasse, die heraussticht, beziehungsweise die halt eben wahnsinnig wichtig ist, also dass die Taille halt so schmal wie möglich ist. Und wenn jetzt jemand natürlich mit so einer gottgegebenen, super, super schmalen Taille kommt, dann ist das natürlich was, wo man sagt, okay, das ist halt eben absolut von Vorteil, und wird dich in diesem Sport schon mal sehr weit nach vorne bringen, wenn du dann halt eben zusätzlich einfach noch die passende, Arbeitseinstellung hast und dran bleibst.
Also neben, das sind ja dann auch die genetischen Voraussetzungen
Genau.
und neben denen ist das, was du unter dem Begriff Mindset zusammengefasst hast, wirklich auch entscheidend. Also ich sage immer, solche wichtigen Schlagworte wie Ernsthaftigkeit, ja, wie ernsthaft will ich daran arbeiten, wenn ich jemand sehe, hatte ich auch schon potenzielle Athletinnen bei mir sitzen, die mir dann erzählen, sie machen das wegen den Haaren und wegen des Make-ups und weil sie gute Fotos haben wollen. Das ist süß und das ist auch ein positives Abprodukt, darüber sind wir uns auch einig, aber das kann nicht der Hauptgrund sein, nicht die Hauptmotivation. Und das ist auch etwas, was ich ja frage dann. Arbeitsethos, Arbeitsmoral ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, ja. Hast du auch angesprochen, wie hart ist diejenige bereit? Ich mach's mal bei mir, weil ich auch Männer habe, ne? Zwar überwiegend Frauen, aber nicht, dass die sich jetzt hier unterprivilegiert eventuell vorkommen beim Hören. Aber Arbeitsethos muss extrem stark ausgeprägt sein. Und vor allen Dingen, bei mir steht und fällt im Erstgespräch, im Erstkontakt mit einem Athleten oder mit einer Athletin, ob er oder sie mir erzählt, was alles nicht geht. Weil da bin ich als Coach raus. Ja, wenn mir einer sagt, was alles schon vorher sagt, was alles nicht möglich ist und was alles nicht geht, dann bin ich der Meinung, ist für einen Wettkampfsport nicht unbedingt geeignet. In Wettkampfsport gehst du erstmal rein, wir reden jetzt nicht über krankheitsbedingte medizinische Probleme, da gibt es unterschiedliche Sachen, das meine ich damit nicht. Aber da geht es auch immer ein bisschen darum, wie weit bin ich bereit, mich gegebenenfalls auch zu schinden, zu üben. Wir wissen beide, wenn wir über die Bikini-Klasse hier reden, Joanna, da ist Training und Ernährung das eine, hart genug, aber das Posing ist hier eine ganz andere Sache. Da muss ganz anders gearbeitet werden, viel, viel härter. Das Posing ist sehr komplex. Das ist daneben umfangreich im Training, ja, und hat über die Jahre, wenn ich an die Anfangsjahre von der Bikini-Klasse denke, dann musstest du nur gehen können, ohne zu stolpern. Ja, das ist heute schon mal, da bist du gesetzt, ja, hat das einfach auch mehr Raum eingenommen. Und man kann alles lernen, man kann an allem arbeiten, aber ich sage auch, eine gewisse Grundbegabung muss da sein. Und ich sage es auch so, wer immer auf die Bühne möchte und Arbeitsmoral mitbringt, den werde ich als Coach da unterstützen und auch sehr gerne ins Coaching nehmen. Alles andere macht keinen Sinn. Aber natürlich haben die größten Chancen, die Leute mit einer entsprechenden Genetik, hast du vorhin erwähnt.
Absolut.
Eine gute Genetik ist durch nichts zu ersetzen und da kommt auch nichts mit Arbeitsmoral. Ja,
Allerdings auch hier.
der trainiert und er ist ernsthaft macht und hat eine gute Genetik, der kommt auch vorwärts. Da braucht man nicht zu reden. Ja.
Absolut. Wobei ich sagen muss, ich habe in den Jahren auch wirklich schon gesehen, ein ganz gutes Beispiel, ich hatte eine Figurathletin letztes Jahr, die ist auch deutsche Meisterin geworden beim GNBF und auch beim DBFV. Und die kam zu uns und die hatte wirklich eine der blockigsten Taillen, die ich jemals gesehen habe. Und ich habe zu ihr gesagt, Caro, wir müssen halt eben wirklich schauen und müssen halt wirklich erstmal komplett im Training umstellen, weil sie kam halt aus dem CrossFit-Bereich und dementsprechend natürlich eine sehr starke Core-Muskulatur. Und da haben wir halt wirklich sehr, sehr viel am Training geschraubt. Also die hat dann halt eben wirklich, was das Training angeht, einfach einmal hat Vince ihr alles auf den Kopf gestellt. Vince ist mein Mann an der Stelle, ich glaube, ich hatte den Namen noch nicht gesagt. Und bei ihr war es dann nachher tatsächlich so, aus dieser blockigen Mitte ist so entstanden, dass wirklich einer ihrer absoluten Stärken diese absolut schmale Taille war, die sie halt eben vor allen Dingen in den Seitposen hatte. Und da muss man wirklich sagen, ja, von der Genetik her natürlich bringt man in einer gewissen Art und Weise was mit. Das zeigt sich dann halt eben auch eher bei Leuten, die wirklich ganz am Anfang stehen. Wenn jetzt aber jemand halt irgendwie aus einem anderen Sport schon kommt, und halt eben da, ja, am Anfang vielleicht gar nicht danach aussieht, dass man sagt, okay, du hast jetzt wirklich so die besten Voraussetzungen von der Linie her, kann trotzdem mit dem Training viel gemacht werden. Also das ist wirklich was, was ich auch auf jeden Fall noch mit einbeziehen würde, weswegen ich am Anfang immer sage, so, ja, okay, wir müssen mal schauen bei der einen oder anderen Person, wie die Entwicklung ist Und dann kann man auch schauen, inwieweit du in welche Klasse vielleicht besser reinpasst und auch, ob du halt eben tendenziell Potenzial hast. Also ich finde, Potenzial kann sich mit der Zeit auch, ja, was heißt entstehen, aber doch auch ein Stück weit entstehen.
Das entfaltet sich, ja, das
Genau.
entfaltet sich. Und ich sage ja, wer trainiert, das war ja vorhin meine Eingangsvoraussetzung, wer mit einer guten Genetik trainiert, da kannst du auch viel ausgleichen. Und letztendlich muss man mal sagen, wenn man jetzt die Bikini-Klasse zum Beispiel hernimmt, in der Bikini-Klasse zählt am Ende des Tages derjenige, wir erinnern uns an die Worte von Stefan Kienzle, als er hier bei mir war, und ich würde sagen, der weiß es, zählt die Ausbalanciertheit. Die Athletin, die am besten ausbalanciert ist, wird gewinnen. Ja,
Absolut.
was die Bikini-Klasse angeht. Während ich in den anderen Klassen sage, da wirst du schon auch Figur vielleicht auch noch recht ausgeglichen. Ja, wobei da auch schon ein bisschen freaky sein kannst. Während ich in allen anderen Klassen sage, sowohl Männer als auch Frauen, da kannst du schon ein bisschen einen Freak-Faktor in manchen Bereichen dazu haben. Ja, besonders starke Schulter schadet nicht, wenn die kommt. Ein guter Arm wird bei den Männern nie schaden. Gute gestreifte Beine sowieso nicht. Das sind auch alles so Faktoren. Wenn noch eine Muskelgruppe mit besonders hervorsticht, wird das noch dazu beitragen, dass der Athlet oder die Athletin intensiver bei ihrem oder bei seinem Bühnenauftritt dann letztendlich wahrgenommen wird. Und alles andere kann man natürlich im Training verändern. Du hast gerade die Crossfitter angesprochen. Die nehme ich immer gerne, wenn die kommen, weil Crossfitter oder Powerlifter, auch das Innen davon, also auch die Frauen, weil da ist einfach eine gute Basis da. Gut, eine richtig harte Crossfit-Lady und eine Powerlifterin wird sicherlich keine Bikini-Athletin werden. Die sind dann schon einfach auch ein bisschen zu weit entwickelt muskulär. Oft hast du das ja auch, dass die speziell diesen Sport machen, weil sie bestimmte Hebelverhältnisse haben und die dann wieder in die Bikini gar nicht reinpassen damit. Und das sind so Athletinnen, die so eine enorme Vorbildung haben. Ich habe aktuell eine Athletin, die ist relativ neu im Coaching. Da wird es die Physik werden. Und die hat keinen Coach gefunden.
Okay.
Die hat keinen Coach gefunden, und was mich völlig überrascht hat, weil da hast du gesehen, das ist mal jemand mit einer guten genetischen Grundlage. Das ist die Nina, die von hier aus gegrüßt ist. Ich weiß, dass sie immer den Podcast hört. Und aber auch so, und das ist immer etwas, was noch zur Genetik für mich mit dazugehört. Das muss man auch mal erwähnen. Es gibt halt Frauen und Männer, die mit einer enormen athletischen Vorbildung reinkommen. Die haben in ihren jungen Jahren, und damit meine ich jetzt nicht 18 und 19, sondern 10, 11, 12, irgendetwas in diesem Bereich gemacht, was sie schon enorm athletisch ausgebildet hat. Leichtathletik, ein paar Gewichtheber. Es gibt
Auch
ein paar
was
Leute,
ist Turnen, finde ich, wenn jemand aus dem
Turnen,
Turnen,
genau, ja,
Turnen
außen,
oder Ballett. Turnen und
Turnen
Ballett,
und
das sind die Sachen, wo du sagst, nimmst du mit Kurshand.
ja, weil du siehst es. Du siehst es. Also
Ja.
wenn du eine Leichtathletin hast, 800-Meter-Läuferin, habe ich auch eine ehemalige. Und das ist der Hammer. Ja, also wenn du die siehst, wie die kommt, die kommen halt auch mit einer Wahnsinnsgesäß- und Beinmuskulatur. Ja, und das macht die ganze Sache schon mal interessant. Und da ist nicht nur Veranlagung da, also Genetik, sondern das ist dann auch gepaart mit entsprechender körperlicher Förderung zum entscheidenden Punkt. Und nach meiner Meinung, wenn die Leute ernsthaft trainieren, Joanna, haben die einen Vorteil, ganz klar. Ja.
Absolut. Also ich finde auch, wenn du halt aus einem sportlichen Background schon seit der Kindheit kommst, dann hast du natürlich auch einfach schon eine andere Muskelqualität. Ich hatte jetzt auch eine Athletin, die aus dem Schwimmen kommt, also auch aus dem Leistungsschwimmen. Und da war natürlich von Anfang an auch einfach klar, gerade der Rücken halt schon sehr, sehr stark. Und du hast aber halt eben auch, Entschuldigung, wenn du jemanden aus dem ehemaligen Leistungssport hast, natürlich auch einfach schon diese, was wir ja auch am Anfang hatten, diese gewisse Arbeitsmoral. Was ich aber auch noch als großen Pluspunkt sehe bei jemandem, der schon aus einem sportlichen Background kommt oder halt generell auch als einen der Hauptgründe, was eine gute Athletin oder einen Athleten ausmacht, ist, finde ich, der Spaß am Sport. Weil du hast es eben ja auch schon kurz angesprochen, wenn das jetzt jemand macht und das ist leider in der Bikini-Klasse, um Gottes Willen, jeder wie er möchte, ne? Wenn jemand jetzt sagt, hey, ich möchte einfach mal nur die Erfahrung machen, ich finde das super schön, auch völlig in Ordnung. Aber wenn du halt eben sagst, okay, worauf es halt wirklich ankommt, um das Ganze halt langfristig und erfolgreich zu machen, dann ist es halt eben der Spaß an dem Sport selbst und nicht nur an diesem Bühnenmoment. Also ich finde immer, wenn dir der Sport an sich Spaß macht, also halt eben wirklich das Training Spaß macht, der Lifestyle Spaß macht, dann ist es das, was es dazu, also oder was dazu führen wird, dass du das wirklich langfristig machst und wahrscheinlich auch erfolgreich machst, weil du das, was du tust, gerne machst. Und wenn du das nur machst, weil du denkst, okay, das ist jetzt in Anführungsstrichen das, ja, das Übel, was ich machen muss, um dann nachher da auf der Bühne zu stehen, dann wird man schon sehen, dass du das halt eben nicht aus 100% Leidenschaft machst, weil das, was einem wirklich Spaß machen sollte, weil das das ist, was halt eben einfach die 90% der Zeit der Fall ist und nicht diese kurzen Bühnenmomente, die natürlich auch Spaß machen und die natürlich auch Spaß machen sollten, aber halt eben vor allen Dingen das Training selbst, und halt eben den Lifestyle bezüglich Ernährung, und Co., der drumherum ist. Und wenn du halt eben von Anfang an sagst, ey, ich habe mich in das Training verliebt und das ist das, was mir Spaß macht, dann ist das schon mal ein riesen, riesen Pluspunkt.
Spaß, wenn du keinen Bock aufs Training hast, kannst du es lassen.
Ja, aber
Ja.
so Leute gibt es ja wirklich auch. Also ich hatte das auch schon bei
Ich
Athletinnen, die
auch.
dann gesagt haben, so, ja, also Training, ja, oh, ich mach's halt, weil ich's machen muss. Und dann denke ich mir, okay, aber dann ist es ja nicht der richtige Sport, weil wie viel Prozent macht denn der Moment auf der Bühne aus, diese 5 Minuten, die du vielleicht gerade bei den Amateuren auf der Bühne dann erstmal stehst, im Gegensatz zu 24/7, die es halt eben braucht, um dahin zu kommen, ne?
Ja, ich sehe das auch so. Also ich habe gestern erst wieder mit ein paar jungen Trainerkollegen trainiert, gesprochen und auch über dieses Thema Motivation, ne? Und das gehört ja dann dazu. Und wir haben ja auch gefragt, Olaf, wenn jetzt ein Klient oder eine Klientin zu dir kommt und fragen dich, Olaf, was machst du, wenn du mal keine Motivation fürs Training hast? Das sage ich dann immer, sorry, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil ich habe immer Bock aufs Training. Das ist, Joanna, natürlich eine Antwort, die die Leute nicht hören wollen. Die denken dann, dass man irgendeinen Zaubertrunk im Schrank hat, den Mega Giga Joanna oder Olaf oder Vince Booster, den man dann nimmt, oder das besondere Buch, was man liest. Das hört keiner gerne, dass es Menschen gibt, die immer Motivation haben, etwas zu tun. Ja, und deswegen sage ich auch, die ganz wenigen Tage im Jahr, also nie Bock auf Training kann ich nicht sagen, sondern es ist eigentlich eher dann der Fall, ich darf das hier an dieser Stelle sagen, mit knapp 56, wenn mir was wehtut, ja, wo ich dann eben halt auch sagen muss, der Training wird heute nicht so leicht, ja, die kompensiere ich mit Disziplin und immer so mit dem daran denken, was sein könnte, wenn ich es jetzt nicht mache. Ja, und
Ja, das sehe ich auch so.
das muss man auch sehen. Und das ist wie der Dackel, den du zum Jagen tragen musst. Das wird nicht funktionieren. Und wenn mir einer sagt, ich habe heute nicht so die Passion oder die Leidenschaft dafür und das müsste ich noch aufbauen, da sage ich dann immer, ja gut, aber das wächst jetzt auch nicht so einfach vom Baum.
Also
Ja.
ich denke, wir sind uns ja im Klaren darüber, wir haben ja alle schon mal eine Wettkampfvorbereitung gemacht, dass natürlich in der Wettkampfvorbereitung gibt es Tage, da bist du kaputt und da denkst du dir so, puh, heute wird das Training auf jeden Fall anstrengender, so wie du es jetzt auch gesagt hast. Aber so die meiste Zeit ist ja schon das Training, so das Tageshighlight, dass man sagt, hey, also ich gehe zum Beispiel immer abends trainieren und ich freue mich dann halt eben den Tag über, dass ich sage, ich habe immer so meine Routine, Pre-Workout essen, danach Booster und dann geht's ab ins Training. Und das ist für mich immer so das, wo ich sage, hey, da freue ich mich drauf. Und in der Prep gibt es natürlich dann mal so ein, zwei Tage, an denen ich mir denke, so, oh Gott, nach dem Pre-Workout, ich würde jetzt gerne mich einfach hinlegen, weil ich einfach kaputt bin. Aber sobald man dann im Training ist, dann merkt man, hey, ich mache das ja schon verdammt gerne. Und ich glaube, das ist halt eben so dieses, gerade wenn man halt eben damit anfängt, dass man schon merken muss, wenn man im Training selber ist, okay, mir macht das gerade Spaß, ich bin gerne hier und ich mache das gerne. Und dann kann man sich überlegen, ob man auf die Bühne möchte. Wenn man aber anfängt zu trainieren und im Training schon merkt, so, ja, ich mache das jetzt halt, weil ich will halt ja so und so aussehen, aber so wirklich Spaß macht mir das nicht, dann sollte man sich überlegen, ob man halt eben auf die Bühne will.
Ob es der richtige Sport ist, ne?
Genau.
Ist genauso wie die Überlegungen, die es dann drumherum gibt, wird unterstützt oder nicht unterstützt, ne? Wenn ich das gleich zu Anfang mache, ne? Also
Ich
ich
finde auch immer, dass man, also ich finde das halt teilweise, wenn du halt siehst, das ist ja vor allen Dingen im männlichen Bereich wahrscheinlich eher noch mal eine Sache, wobei es im weiblichen Bereich auch einfach teilweise ein Tabuthema ist, über das niemand redet. Und wenn man sich halt eben gewisse Klassen anguckt, dann ist klar, dass unterstützt wird. Aber dass halt eben wirklich in jungen Jahren schon sehr, sehr früh mit dem Training begonnen wird und wie du sagst, halt von Anfang an gegebenenfalls unterstützt wird. Und ich finde, man sollte das Ganze als Enhancement sehen. Bedeutet, wenn du halt eben ab einem gewissen Punkt sagst, du kommst vielleicht nicht mehr weiter oder du willst halt eben, keine Ahnung, im Bodybuilding Profi werden, Profi sein, dann ist das vielleicht was, worüber man sich Gedanken machen sollte. Aber halt einfach, um zu sagen, okay, man nimmt den schnellsten Weg, dann ist es auch schon wieder irgendwie ein falscher Ansatz.
ich denke, dass die Überlegungen da in diese Richtung legitim sind. Bin auch in der Fragerunde, ist die Frage gestellt worden, ob ich mal darüber selber nachgedacht habe. Klar, ich habe mal in meinen Mit-30ern habe ich über sowas nachgedacht. Und jetzt, ich komme hier nie mit der Moralkeule, das wissen die Hörerinnen und Hörer von Stronger Than You auch, Joanna. Das entscheidet jeder selber und ich finde die dicken Jungs
Absolut.
genauso geil, ja, und ohne die gäbe es das Bodybuilding nicht. Ich habe es eben halt nur so für mich und fürs Coaching entschieden, ja, das muss man jetzt sagen. Aber nichtsdestotrotz existiert der Sport nicht ohne und aus dem Grund ist das immer eine Entscheidung, die jeder für sich durch Abwägen auch treffen muss. Wie schätzt du die Quote ein, in der Bikini-Klasse, wenn wir im Profibereich sind? Mal in Prozent, was würdest du schätzen, wie viele werden unterstützen?
Ui, schwierig. 80%
Das ist
mindestens.
viel, ja. Ja, also
Also
da.
wir reden ja jetzt nicht unbedingt von, also es kommt ja immer drauf an, mit was man halt unterstützt, ne? Aber ich denke, Fettburner, sonstiges, auch bei den Amateuren schon viel. Also ich arbeite bei meinen Athletinnen damit auch überhaupt nicht. Aber bin auch der Meinung, wie du, es muss jeder für sich selber halt eben entscheiden. Und ich finde halt eben, dass in der Bikini-Klasse, und das sage ich halt auch so ganz extrem, wenn du in der Bikini-Klasse nicht Profi werden kannst, ohne zu unterstützen, dann hast du halt eben einfach nicht die Voraussetzungen dafür.
Hat der Stefan Kienzel auch gesagt, ich sehe das genauso und das gilt für mich auch für alle Verbände. Er ist ja noch einen Schritt weiter gegangen und hat auch gesagt, als Bikini-Athletin brauchst du es auch im Profibereich nicht zwingend. Na? Er sagt auch, dass es Naturals unter den Olympiateilnehmerinnen gibt und auch eine Siegerin und auch die Top 3 einige immer natural auch sind. Ja, also
Du musst
das.
aber halt auch überlegen, was zählst du als natural jetzt wieder? Ich finde, das ist
Das
auch immer wieder, da unterscheiden sich ja auch
ist
irgendwie die Meinungen, gerade jetzt auch, wenn du von USA zu Europa schaust.
ja, das ist schon allein bei deren Bestimmungen in den Naturalverbänden geht das ja los.
Deswegen, ja,
Ja,
deswegen, das meine ich ja auch. Also
ja.
wenn du schaust, was ist da halt eben auf der Liste, was ist da erlaubt und was ist halt eben in Europa, dann ist das ja auch schon wieder so ein zweischneidiges Schwert irgendwie.
Ja, aber ich denke, das ist eben halt auch so ein Thema. was man dann schon spezifischer ausbauen müsste. Ich würde jetzt mal sagen, alles, was auf der WADA-Liste steht, ist dann nicht mehr natural, wenn es genommen wird. Sicherlich meinen wir mal primär die hormonelle Unterstützung. Ja, also dass ganz schnell mal was zum Cutten genommen wird, das ist mir schon auch klar bei den Frauen. Ja, sonst würden die nicht so aussehen. Und bestimmte Dinge würden auch in der Kürze der Zeit mitunter nicht funktionieren. Ich bin ja als wenn du Naturalathleten coachst, das brauche ich dir da gar nicht zu sagen. Planst du von vornherein ein Minimum von 16 bis 20 Wochen für eine Diät auch bei einer Bikini-Athletin ein, auch wenn sie wirklich schnell in Form kommt. Also auch noch mal ein Thema, worauf ich gleich noch eingehe. Ja, und das machen Profis nicht. Ja. Einmal von deiner Seite auch, weil die Ausgangsfrage, wir waren jetzt wunderbar im Flow drin bei dieser ganzen Geschichte. Die Ausgangsfrage war, was macht denn eine gute Athletin einen guten Athleten aus? Tatsächlich, also wir haben gesagt, Genetik im besten Fall, ne? Also die entsprechende Arbeitsmoral, der Arbeitsethos zusammengefasst, Mindset, die Ernsthaftigkeit, die Motivation, Spaß am Training haben wir rausgearbeitet. Und würdest du mir recht geben, wenn ich sage, last but not least, klang vorhin auch mal mit an, als es um die Dauer der eigentlichen Wettkampfvorbereitung geht, auch wie schnell eine Athletin in Form kommt, spielt sicherlich eine Rolle, ne?
Ja, also ich würde schon auch sagen, man sieht das schon auch in der Zusammenarbeit, okay, ist ein Athlet eher jemand, wie du schon sagst, der halt eher von sich aus vom Körpertyp schon recht schnell in Form kommt oder jemand, der wirklich dafür sehr stark leiden muss und auch etwas länger braucht. Und dann natürlich auch die abschließende Sache, es gibt halt eben auch Leute, für die ist es genetisch so schwer, dass es halt eben vom Körpertyp jemand ist, der generell nie wirklich eine extreme Endhärte bekommen wird. Oder wenn dann die Frage, was kostet es die Person wirklich?
Ich denke, dass das auch entscheidend ist, ja, wie weit bin ich denn da auch bereit zu gehen, ja, wo es dann eventuell dann auch nicht mehr gesund ist. Also das haben wir jetzt auch mehrfach hier rausgearbeitet in den verschiedenen anderen Podcast-Episoden. Wettkampf-Bodybuilding ist nicht gesund, auch als Natural
Ja,
nicht,
absolut, absolut. Ich glaube, das muss man auch am Anfang wirklich mit einem Athlet besprechen oder auch gerade mit einer Athletin. Also ich habe das auch oftmals, dass ich am Anfang auch mit den Mädels rede und sage, hey, es ist ein Leistungssport, es ist in der Wettkampfvorbereitung nicht gesund. Mir persönlich oder uns persönlich im Coaching ist es sehr wichtig, dass wir in Anführungsstrichen Schadensbegrenzung in dem Sinne betreiben, dass wir sagen, hey, wir versuchen diesen Wettkampfsport so gesund wie möglich zu machen. Und deswegen habe ich persönlich für mich das Credo auch immer, dass ich sage, ich werde bei einer Bikini-Athletin auch nicht unter eine gewisse Kalorienanzahl geben. Ich weiß, dass es da Coaches gibt, die wirklich unter 1000 Kalorien gehen und das sind Sachen oder Methoden, die wende ich im Coaching nicht an. Und da gibt es bei mir auch eine ganz klare Grenze, wo ich sage, bis hierhin und nicht weiter, weil auch so schön dieser Wettkampfsport ist und so sehr man das Bodybuilding liebt, muss man sich trotzdem überlegen, dass Gesundheit immer das höchste Gut ist. Und wenn halt eben einfach eine gewisse Grenze da ist, dann sollte man halt eben wirklich sagen, auch wenn du gerade als Frau irgendwann halt nochmal Kinder bekommen möchtest oder halt eben generell einfach ja in deinem Leben auch noch andere Ziele hast oder generell halt eben auch natürlich, jeder hat auch noch ein Leben außerhalb dieses Sports und ich glaube, wir sind uns auch darüber einig, dass bis auf ein paar ganz ja, wenige Menschen, die mit diesem Sport vielleicht auch ihren Lebensunterhalt verdienen, wir das alle vor allen Dingen als Hobby machen. Und du solltest, finde ich, trotzdem für dein Hobby nie das höchste Gut, deine Gesundheit, komplett aufs Spiel setzen.
Ich sage mal, in gewissem Maß, ich nenne das immer dosiert ans Limit gehen, das ist die eine Seite. Bin ebenso ein Verfechter wie du, hast mir da auch gerade aus der Seele gesprochen, unter eine bestimmte Kalorienanzahl gehe ich nicht. Ja, wenn das dann eben damit nicht geht, kann man andere natürliche Methoden ausprobieren, aber von ganz kurzen Phasen mal abgesehen, teilweise beim Entladen halte ich davon überhaupt nichts, weil es auch nicht wirklich was bringt. Das
Nee, absolut nicht.
schießt die Frauen hormonell absolut ins Nirvana. Und man kann auch bei einem Körper, der so auf diese Art und Weise malträtiert wird, keine Reaktion in puncto Fettverlust erwarten. Ja,
das nee, absolut nicht. Also das ist auch was, wo ich sage, du musst das Ganze schon mit einer gewissen Langfristigkeit machen. Und es ist absolut keine langfristige Methode zu sagen, du lässt eine Bikini-Athletin 3 Stunden Cardio am Tag machen und 800 Kalorien essen. Und du wirst damit vielleicht auf ganz kurze Dauer einen gewissen Erfolg sehen, aber langfristig nicht. Und du wirst die halt eben damit einfach so viel hormonell zerschießen, dass es halt eben einfach trotz allem nicht zu einem Erfolg führt, den du halt eben haben möchtest oder den du denkst, dadurch zu bekommen. Das ist halt eben einfach ganz klar nicht der Fall. Und deswegen finde ich auch da, muss man halt eben wirklich sagen, natürlich auch, wenn du Wettkampf-Bodybuilding machst und selbst wenn du deine 1800 Kalorien isst und vielleicht eine Stunde oder eine halbe Stunde Cardio machst, ab einem gewissen Körperfettanteil ist das natürlich auch nicht gesund, weil der weibliche Körper oder vor allen Dingen der weibliche Körper halt nicht darauf ausgelegt ist, in so einem niedrigen Körperfettanteil zu sein, wie du das für einen Wettkampf bist. Und deswegen ist es, finde ich, immer auch ganz wichtig zu sagen, diese Wettkampfform, die man hat, ist nur eine Wettkampfform und die ist nur für diesen Tag. Und auch sehr, sehr wichtig, einfach dann in der Offseason wieder in einen gesunden Körperfettanteil zu kommen. Und dann kannst du sagen, okay, du machst Wettkampf-Bodybuilding in einer gewissen Art und Weise mit einer Schadensbegrenzung, dass das halt eben in der Offseason gesund ist und natürlich die letzten Wochen einer Wettkampfvorbereitung, weil du einfach in diesem niedrigen Körperfettanteil bist, nicht gesund sind. Aber das ist halt eben das, wie man es langfristig machen kann, dass du sagst, okay, wenn du jetzt mit, weiß ich nicht, wenn ich für mich zum Beispiel sage, hey, in 5 Jahren möchte ich keine Wettkämpfe mehr machen, sondern möchte dann halt eben eine Familienplanung eingehen, dann weiß ich, dass ich das halt eben körperlich machen kann, weil ich meine hormonelle Gesundheit nicht so langfristig aufs Spiel gesetzt habe, dass das durchaus möglich ist und dass, wenn ich in der Offseason jetzt meine Blutwerte teste, ich weiß, da ist alles im normalen Bereich und ich habe einen normalen Zyklus und habe mir das nicht durch, ich möchte jetzt halt eben so schnell wie möglich in Form kommen, zerschossen.
Ja, weise und wichtige Worte auch. Ja.
Ist leider was ich halt eben einfach selber in meiner ersten Wettkampfvorbereitung erfahren musste und bei vielen Frauen gesehen habe, was auch der Grund ist, warum ich mit dem Coaching angefangen habe, weil ich gesagt habe, das ist nicht der way to go und ich möchte das als Coach anders machen. Und ich glaube, deswegen ist es für mich auch so ein bisschen ein emotionales Thema und ich kann mich da auch immer sehr, sehr stark reinsteigern. Deswegen an der Stelle entschuldige, falls ich mich da so ein bisschen reinsteigere manchmal, aber ich finde es halt eben einfach wahnsinnig wichtig zu sagen und auch sehr, sehr wichtig, gerade für sehr, sehr viele junge Mädels, die vielleicht mal am Anfang an jemanden geraten, der das vielleicht auf so einem Weg macht und die ganz klar wissen sollten, dass es nicht das ist, wie man es machen sollte.
Ja, ich finde auch wirklich in dem Zusammenhang sehr, sehr wichtig, auch immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Spruch, whatever it takes, ja, nicht ideal ist, um den Wettkampfsport dauerhaft auf einem sehr hohen und auch sehr gesunden Niveau am Ende dann auch auszuüben. Und ich sehe eben auch gerade bei euren Athletinnen eine ganz besondere Entwicklung auch. Wenn ich mir jetzt das mal anschaue, wir nehmen mal eine, die ich persönlich sehr gut kenne und viele auch wissen, weil sie auch schon Gast war, dass ich mit ihr befreundet bin, die wunderbare Luisa Glage. Die hat ja bei euch und mit euch auch einen Quantensprung gemacht. War ja auch jemand, die eine ganze Zeit als so, ja, kannst du sagen, als Lonesome Rider unterwegs gewesen ist und zunächst alleine versucht. Dafür hat sie sich eigentlich relativ weit vorgekämpft, auch immer ein Stück verbessert. Aber seit sie bei euch ist, hat sie abgeräumt. Und wenn ich mal ihre sensationelle letzte Saison erlebe als Bikini-Gesamtsiegerin, Bei der internationalen und bei der deutschen und dann letztendlich auch bei der Weltmeisterschaft. Das ist natürlich absolute Sonderklasse gewesen.
Absolut, also gerade Luisa ist jemand, der sich extrem entwickelt hat. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich war bei der deutschen Meisterschaft mit unserer Athletin Nina und da habe ich Luisa auch zum ersten Mal gesehen. Sie hatte uns vorher schon eine Coaching-Anfrage gestellt und wir haben vorher schon geschrieben und haben gesagt, also sie war zu der Zeit noch alleine unterwegs. Hey, wenn du nach der deutschen Meisterschaft dann halt bei uns startest, dann machen wir erstmal eine Recovery-Diet und gehen dann halt eben in den Aufbau. Und ich habe sie dann auch bei der deutschen Meisterschaft gesehen und ich habe auch noch zu Vince gesagt, hey, hier Luisa, die wird bei uns halt eben dann dementsprechend nach dem Wettkampf im Coaching starten. Und ich habe bei ihr schon gesehen, sie hat ein extremes Feuer. Das hat man halt wirklich direkt gesehen, als ich sie das erste Mal live dann auf der Bühne gesehen hat. Okay, aus ihr kann man wahnsinnig viel rausholen. Und sie hat ja auch alleine schon wirklich gute Arbeit geleistet und da halt eben auch wirklich schon von Anfang an diese Ausstrahlung gehabt, dieses Grund, ja, würde ich etwas sagen, so eine Grundausstrahlung auf der Bühne, wo man wirklich schon so ein bisschen in ihren Bann gezogen wurde. Und da habe ich mich wirklich extrem drauf gefreut, dann mit ihr auch den Aufbau zusammen zu machen und da halt eben auch einfach, ja, wirklich diese muskuläre Entwicklung zu haben und dann ja einen längeren Muskelaufbau oder was heißt einen längeren? Es war gar nicht so lange. Sie ist, Gott, wann war es? 2021 war es, glaube ich, auch. Sie ist letztes Mal alleine gestartet und dann jetzt letztes Jahr mit uns zusammen oder was?
22 das letzte
22
Mal.
sogar, ne? Und dann haben wir halt eben 23 ja die erste Saison zusammen gemacht und sie ist jetzt auch gerade wieder in der Vorbereitung für die Frühjahrssaison. Und bei Luisa war es halt auch eigentlich so ein bisschen, man hat halt sehr, sehr viel am Training noch schrauben können und an der Ernährung vor allen Dingen, weil ich denke, oder das hat sie mir auch gesagt, sie hätte sich trotzdem, glaube ich, nie getraut, auch wirklich mal einen Ticken mehr zuzunehmen. Was es aber dann letztendlich einfach gebraucht hat, um halt eben wirklich Muskulatur aufzubauen und halt eben auch Qualität in die Muskulatur zu bekommen.
Ja, und das sieht man auch bei ihr. Und jetzt auf dem Programm steht ja im März die NPC in München, ne?
Genau, also sie macht als erstes die Original Show und tatsächlich fliegen wir kurz danach auch zusammen nach England. Da macht sie direkt Pro Qualifier und ja, wir haben uns dazu entschieden, nachdem sie halt eben bei der GNBF, INBA, da halt eben wirklich schon so gefühlt alles abgeräumt hat, einfach auch nochmal was Neues zu machen und da einfach nochmal auch in einem anderen Verband präsent zu sein. Und sie wird zudem natürlich auch noch bei der INBA, da ist sie ja auch Profi geworden letzte Saison, dann ihr Profidebüt, also bei der PNBA geben. Das werden wir ja bei der WM machen. Im Juni ist die erst. Und vorher halt eben die NPC-Shows mitnehmen. Und ja, da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, wie sie da ankommen wird.
Wie rechnest du ihre Chancen aus bei NPC? Ist ja, muss man ja jetzt nun unter der Maßgabe, was wir vorhin auch besprochen haben, ne? Auch mit Unterstützung und so weiter. Das ist ja nun nochmal ein ganz anderes Thema, ja, was die Muskulosität angeht. Also, wie würdest du sagen, wie es ausgeht?
Also, ich sag immer, ich stelle keinen Athleten auf die Bühne, wo ich sage, die Person hat nicht die Chance, weit mit vorne mitzuspielen. Einfach aus dem Grund, weil ich finde, trotz allem, es ist im Wettkampf so, dass man natürlich zum Wettkampf geht und sagt, ich möchte im besten Fall gewinnen. Natürlich ist Gewinn schön und aber trotzdem natürlich nicht das Einzige, was wichtig ist, sondern vor allen Dingen, dass du sagst, hey, du hast für dich Spaß daran und du hast für dich selber halt eben auch die Entwicklung durchgemacht. Aber ich rechne ihre Chancen schon ziemlich gut ein, sonst hätte ich halt nicht zu ihr gesagt, komm, wir machen auch die NPC-Shows. Weil bei Luisa ist halt eben die Sache, die Luisa hat einfach durch ihre Präsentation und durch ihre Ausstrahlung schon mal einen ganz, ganz großen Vorteil in der Bikini-Klasse, weil sie halt eben eine absolute Erscheinung ist, wenn sie die Bühne betritt. Und formtechnisch finde ich
Auch
auch.
aufgrund ihrer Größe, ne? Auch aufgrund
Ja,
ihrer, ja.
das ist bei ihr immer total lustig, weil Luisa ist jemand, also wenn du sie so im normalen Leben kennst, ist sie ja doch eher etwas zurückhaltender als Person. Und wenn du dann die Formbilder von ihr bekommst, dann hast du natürlich ihre Größe, es sei denn natürlich, also du hast sie natürlich auch im Kopf und wie sie halt eben in live aussieht. Aber wenn du so ihre Formbilder siehst, dann hast du immer so, okay, Luisa ist halt doch eher, dadurch, dass du sie halt eben so als zurückhaltende Person kennst, eher so eine Person, wo du denkst, okay, sie ist kleiner. Und jedes Mal, wenn ich sie wieder aufs Neue dann live sehe, da bin ich immer wieder absolut in den Bann gezogen davon, wie groß sie ist. Weil ich bin zum Beispiel klein und wenn ich neben Luisa stehe, dann sehe ich immer aus, als wäre ich ihr Kind. Weil ich halt eben einfach diesen Größenunterschied bei ihr habe. Und das ist jedes Mal wieder, wenn du Luisa live siehst, einfach ja so eine absolute Erscheinung durch die Größe. Und wenn sie natürlich, sobald sie auf die Bühne geht, dann ist es bei Luisa eh, als würde sie so einen Schalter umstellen von der schüchternen Luisa im Alltag zu dieser Bühnensau, kann man fast schon sagen, die sie dann halt einfach ist. Ne?
Ja. Ja, sie hat eine schöne Präsenz, ist eine tolle Athletin und auch menschlich, persönlich mag sie sehr. Es ist immer schön, sie zu sehen, sie zu
treffen. Absolut, ja. Also Luisa ist ein absoluter Herzensmensch. Also da muss ich auch sagen, das ist auch was, was mir extrem wichtig in der Zusammenarbeit mit meinen Athletinnen ist. Wie ist die Persönlichkeit? Und ich finde auch immer, dass das einfach persönlich harmonieren muss, damit da halt eben auch einfach diese Bindung entsteht, die du in einem Coaching-Verhältnis schon haben solltest.
Wenn es menschlich nicht passt, sollte man es besser lassen, auch wenn man es nicht sofort am Anfang merkt. Ne? Weil die Probleme, die dann auftreten, wir hatten mal im Vorfeld darüber gesprochen, die können extrem groß sein. Ne?
Ja, und ich finde auch, ich meine, du machst doch auch Wettkampfbetreuung, oder? Du bist doch auch mit deinen Athleten immer vor Ort.
Fast immer, ja.
Ja, also ich auch fast immer. Bei uns ist es halt so, dadurch, dass wir natürlich auch in mehreren Verbänden starten, kann es halt auch sein, dass jetzt, das ist zum Beispiel früher der Fall, an einem Wochenende 3 verschiedene Wettkämpfe sind. Ne? Dann kann es natürlich nicht überall live sein oder natürlich kann man manchmal nicht live vor Ort sein. Wir haben halt auch immer Betreuer im Team dann, die noch mitfahren. Aber bei den meisten Wettkämpfen bin ich und mein Mann schon mit live vor Ort oder halt eben dann Betreuer von uns. Und ich finde, du merkst halt eben ja auch einfach, wenn du ein Wettkampfwochenende mit einer Person verbringst, dass das schon verdammt viel Zeit ist, die man da halt eben mit den Leuten verbringt. Und wenn du da mit den Leuten nicht auskommst oder halt eben ein ungutes Gefühl mit der Person hast, dann finde ich, ist das halt eben irgendwie keine Grundlage, um da halt eben wirklich gut zusammenzuarbeiten.
Ich würde das dann in so einem Fall auch dann wirklich besser beenden. Man merkt es hin und wieder dann auch.
Absolut,
mal.
Ja.
Und das ist dann schon auch eine Sache, wo man konsequent dann auch sein muss. Und dann ist eben ein kurzer Konflikt mal da, aber der ist dann auch bereinigt und gut ist. Ne?
Total.
Also ich sehe es bei Luisa, wie es dann in London wird, kann ich nicht sagen. Ich sehe es bei Luisa im März bei der NPC hier in München auch, dass sie ganz gute Chancen hat. Ob es ganz weit geht, muss man sehen. Auch aus dem Grund, weil leider viele, die hier im März starten, es war im letzten Jahr das Gleiche, das nur als Start per se machen, damit sie zu diesen Pro-Qualifiern zugelassen sind.
Mhm.
Und dadurch kommen viele nicht in ihrer Topform. Und da Luisa immer recht hart und recht gut auf der Bühne kommt, ja, und wahrscheinlich auch da wieder in Topform antreten wird, sind ihre Chancen schon aus dem Grund, weil die anderen das mitnehmen, was ich eigentlich komisch finde, weil ich denke mir immer, ich gehe ja zum Wettkampf, um mein bestes Ding dort zu bringen. Und habe aber das wirklich im letzten Jahr dort gesehen. Ich war vor Ort übrigens und habe es mir angesehen. Und kann den Unterschied eben auch definitiv deshalb ausmachen, Joanna, weil ich 8 Wochen später mit der Mannschaft bei der NPC in Friedberg angetreten bin und da waren sie wesentlich besser in Form.
Ja, ja, das sieht man ja generell, dass oftmals bei den ersten Wettkämpfen der Saison das wirklich noch so, und ich stelle mich mal mit so 70-80% auf die Bühne ist und dann halt im Laufe der Saison mehr Härte und Qualität dann generell in die Wettkämpfe reinkommt. Ich finde aber auch, oder der Anspruch halt jetzt auch mit Luisa ist, dass wir sagen, die Saison startet halt dieses Jahr schon sehr früh, deswegen haben wir halt einfach einen Ticken früher die Prep gestartet und natürlich wird es so sein, dass sie von Wettkampf zu Wettkampf noch mal einen Ticken härter werden wird. Das ist halt ganz normal und das ist eigentlich bei fast jedem Athlet die Saison über so, weil du natürlich einfach noch mal länger in der Prep bist. Aber trotzdem sollte, finde ich, der Anspruch sein, wenn wir uns auf die Bühne stellen, dann sind wir dementsprechend auch in Form.
Ja, ja, das sehe ich. Das sehe ich bei ihr auch auf jeden Fall, dass das wird. Und muss mal gucken, ja,
Also meiner Meinung nach ist ihr Hauptwettkampf die WM bei den Profis, bei der PNBA. Aber nichtsdestotrotz wird auch die NPC für sie sehr interessant werden. Und gerade die deutschen NPC-Wettkämpfe, da sehe ich sie schon auch sehr weit vorne. International ist natürlich einfach die Frage, ob da ihr Look so gut ankommt. Das müssen wir sehen. Aber da bin ich tendenziell guter Dinge, dass wir da halt eben gemeinsam ihr bestes Paket hinstellen werden. Und dann ist im Endeffekt natürlich einfach die Sache, dass es ein neuer Verband ist, bei dem sie auch erstmal selber schauen muss, wie sie sich da halt eben wohlfühlt. Ich finde, das ist ja auch immer ein großer Faktor, dass du, wenn du zu einem neuen Verband gehst, es sind neue Posen. Ich finde, sie sieht wahnsinnig gut in den neuen Posen aus, aber auch dann nachher, wie sie sich halt eben dementsprechend auf der Bühne fühlt.
Also ich denke mal, in England werden sie sowieso ein bisschen härter, da könnte es gut laufen. Das muss man sich insgesamt angucken. Und Posing kann sie, das ist etwas, worüber ich mir bei ihr keine Sorgen mache. Sie wird nicht übersehen aufgrund ihrer Größe, Präsenz und Ausstrahlung. Also man weiß es vorher nie, aber bin da auch ganz, ganz guter Dinge, dass das bei NPC was werden kann. PNBA, abwarten. Ja, wird sie sicherlich vorne mitspielen. Da mache ich mir keine Gedanken, ob der ganz große Wurf reicht, weil da ändert sich ständig auch dieses Bewertungsschema. Das ist etwas, was ich sehr kritisch mittlerweile sehe. Bikini-Klasse sind wir uns beide einig, ist sowieso was wie Lotterie. Aber was die Bewertung angeht, ne? Und weil du das von Wettkampf zu Wettkampf praktisch immer umdrehen könntest mitunter. Aber PNBA hat da nochmal eine Ausnahmestellung, muss man auch sagen, hat man beim Natural Olympia jetzt gesehen. Mal abwarten, ja. Ich wünsche ihr auf jeden Fall, dass es für ganz, ganz vorne reicht, aber da geht es darum, welcher Typ dort bevorzugt wird in erster Linie, dass sie eine Top-Platzierung auch bei der WM erreichen wird mit der Form. Das steht für mich außer Frage. Hätte sie wahrscheinlich auch schon letztes Jahr, ja.
Ja, also ich
Aber
finde auch, da ist immer so diese Sache. Deswegen, ich muss sagen, ich bin da auch mittlerweile mit diesem, wie wird die Platzierung auch meinen eigenen Athleten gegenüber ein bisschen, ja, ich würde es vielleicht vorsichtiger nennen, geworden. Ich habe tatsächlich früher immer gesagt, wir gehen dahin und unser Anspruch ist zu gewinnen und du wirst ganz klar den Platz 1 machen können. Und ich bin da auch bei den meisten meiner Athleten immer noch der festen Überzeugung, dass es der Fall ist, weil ich mir sicher bin, dass ich jeden in seine Bestform auf die Bühne stelle und auch erst auf die Bühne stelle, wenn die Person bereit ist, wirklich, ja, competitive zu sein, also wirklich auch Chancen hat. Aber dadurch, dass die letzten Jahre bei vielen Wettkämpfen Wertungen so ausgefallen sind, über die ich mich geärgert habe, nicht ganz nachvollziehbar waren, dann jeden Wettkampf gefühlt was anderes teilweise gewertet wird, Athleten auf den Wettkämpfen halt eben wirklich wieder durchgemischt werden, was die Wertungen angeht, obwohl dieselbe Form da ist, weil natürlich auf jedem Wettkampf auch irgendwie wieder ein anderes Line-up ist, bedeutet, wenn du halt eben eine muskulösere Athletin in sehr zartes Line-up stellst, dann wird sie abgewertet. Du weißt halt eben nicht, wer steht an diesem Tag neben deinen Athleten, und wie wird dementsprechend die Wertung ausfallen, auch was halt eben einfach den Gesamtlook des Wettkampfs angeht, bin ich da sehr vorsichtig zu sagen, du wirst heute safe gewinnen, weil du weißt nie, wie ist die Wertung an dem Tag. Bikini-Klasse ist halt eben einfach so, dass es halt eben eine sehr, sehr subjektive Klasse ist und das generell ein sehr subjektiver Sport ist, weswegen ich da immer ein bisschen vorsichtig bin, was halt eben eine Platzierungseinschätzung angeht oder vorsichtig geworden bin, weil ich da halt eben einfach die letzten Jahre zu viel gesehen habe, was die Wertung angeht, um da halt eben zu sagen, wenn du, ja, egal, ob du sagst, ist es ganz klar, also ich habe zum Beispiel eine Athletin, die jetzt letzte Saison gehabt, bei ihr war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie sich die Pro-Card holen wird. Und es war immer so, punktgleich mit der Erstplatzierten, zweiter Platz mit einem Punkt Unterschied und wirklich immer einfach bei jedem Wettkampf so dieses, okay, hier war sie vielleicht ein Ticken zu muskulös. Beim nächsten haben sie halt eben das gewertet. Und deswegen ist es immer so eine Sache, wo ich sage, Du kannst den Athlet nur in seiner besten Form dahinstellen und auch der Athlet kann für sich selbst nur seine beste Präsentation geben. Und die Wertung hast du leider einfach nicht in der Hand. Und dann kannst du dich so viel darüber ärgern, wie du möchtest. Du musst natürlich immer mit dem Feedback der Kampfrichter arbeiten. Und das mache ich auch immer, dass ich mir nach dem Wettkampf Feedback einhole und schaue, was können wir noch verbessern. Aber wenn dann halt teilweise das Feedback ist, dass du sagst, hey, okay, es hat an nichts gefehlt, es war halt eben an dem Tag einfach ein zartes Line-up und dementsprechend hat die Athletin da nicht so gut reingepasst, dann kannst du halt eben nicht viel ändern, ne?
Ja, das ist ja sowieso immer das Thema. Ja, inwieweit da eine Vorhersage dann wirklich auch eintritt, ist ganz schwierig. Ich mache das auch nicht mehr. Ich sage immer zu allen, wir wollen ins Finale. Das ist
Klar.
unser Mindestziel. Und dann sage ich immer, im Finale kann alles passieren und sage dann auch immer, ich sehe keinen Grund, warum du nicht auch um Top 3 mit kämpfen könntest, weil dann wird die Erwartungshaltung auch nicht ganz so hoch, auch nicht um A, noch mehr Druck aufzubauen, B, ist die Enttäuschung groß, wenn du als Coach dann sagst, du wirst das gewinnen und dann passiert es nicht, weil die Jury anders gewertet hat. Und der nächste Punkt ist ja sowieso immer der, wir auch als Coaches können die Bewertungen nicht erklären mitunter. Ja, da tun wir uns sehr, sehr hart. Und das ist auch so ein Grund, warum ich mit den Vorhersagen ein bisschen zurückhaltender geworden bin, auch allein deshalb, weil neue Athletinnen, dieses erste Mal auch starten, das erste Mal auf der Bühne stehen, die muss man auch erstmal zwischen den anderen sehen. Ja, das ist auch so ein Punkt, das mag jetzt Solo, du kennst das, ne? Das Solo wirkt das Bombe und dann stehen die neben den anderen, dann sieht das anders aus. Das bedeutet nicht, dass das schlecht sein muss, Joanna. Das bedeutet halt nur anders und das kann schon in den Augen der Jury den Unterschied machen. Deswegen sage ich auch, die Erwartungshaltung bei den ersten Wettkämpfen überhaupt ist ein bisschen geringer. Das muss man schon etwas in die richtige Richtung schieben dann.
Ja,
Ja.
und ich finde generell halt auch, also es gibt ja auch natürlich solche Ausnahmen, wo du sagst, hey, das ist die erste Saison, du startest Newcomer, gewinnst Newcomer, zum Beispiel erst beim DBFV, ne? Du bist bei der Newcomer-Meisterschaft, du gewinnst die Newcomer-Meisterschaft, du machst dann als nächstes halt eben die Quali-Meisterschaft für die Deutsche, also in deinem Bundesland, so ist es halt beim DBFV, beim GmbF ist ja ein bisschen anders, da hast du ja direkt die deutsche Meisterschaft, aber dass du dann sagst, hey, dann gewinnst du da und dann wirst du direkt in deiner ersten Saison deutsche Meisterin. Es gibt solche Ausnahmen, ich hatte auch solche Ausnahmen schon viele bei uns im Team jetzt letztes Jahr halt eben unter anderem die Figurathletin, über die wir schon gesprochen haben, es war ihre erste Saison, sie ist Newcomer gewesen, direkt die erste Saison, alles abgeräumt bis zur deutschen Meisterschaft hoch. Sowas gibt es, aber das ist die Ausnahme. Und ich finde halt auch, dass du in diesem Sport von Saison zu Saison wachsen kannst. Das ist genauso für mich war ja auch meine erste Profisaison jetzt auch nicht direkt, dass ich gesagt habe, okay, ich bin bei den Profis gestartet und bin direkt Erste geworden. Solche Ausnahmen gibt es, aber das ist die Seltenheit. Du musst ja auch erstmal reinkommen und dir da einen gewissen Namen machen und halt eben auch erstmal auffallen, also das absolut. Und wenn du dann halt eben als Newcomer direkt durchstartest, das ist natürlich mega und das wünscht sich natürlich jeder. Aber ich finde auch für alle Newcomer an der Stelle, wenn ihr eure erste Saison macht und müsst erstmal reinkommen, dann seid nicht enttäuscht und bleibt halt eben einfach dran. Bleibt dran und werdet von Saison zu Saison besser. Und ihr seht dann halt eben auch, wenn ihr das erste Mal auf der Bühne standet, neben den anderen und vielleicht dann halt eben auch, wenn ihr jetzt, egal ob beim GmbF auf einer deutschen Meisterschaft oder beim DBFV auf einer Landesmeisterschaft steht, neben denen, die das schon jahrelang machen, hey, was fehlt mir denn vielleicht noch und wo muss ich hin?
Der Durchmarsch bei der Bikini-Klasse wird die Ausnahme sein. In anderen Klassen halte ich es für möglich. Der Durchmarsch bei der Bikini-Klasse selten kommt mal vor, hatte ich auch einmal, aber habe dann auch erlebt, dass dann auf weiteren Wettkämpfen durchaus schon mal wieder das böse Erwachen kommen kann. Bei einem gewonnen, beim nächsten einfach auch ganz hinten gelandet. Solche Sachen passieren alle in dem Sport und damit muss man sich auch abfinden. Ja.
Und bei den Profis erst recht. Da ist es
Sowieso.
nochmal eine ganz andere Nummer, wo du sagst, hey, da musst du dir wirklich erstmal einen Namen machen. Da ist natürlich ein gewisser Bekanntheitsgrad nochmal da. Und da braucht es, glaube ich, auch wirklich in den meisten Fällen Jahre.
sehe ich auch so. Johanna, es gibt noch mit Sicherheit hier ganz, ganz viele Dinge, über die wir unter Coaches reden können. Ich würde jetzt mal aus Zeitgründen, um die eine Episode hier nicht expandieren lassen, auch wenn die Hörer und Hörerinnen das schon hören, jetzt vorschlagen, wir machen noch eine zweite Episode, wo wir gleich nach der ersten auch mal ein paar Fragen aus dem Q&A mit aufnehmen, wenn wir die gesendet haben. Denn ich denke, das ist für alle sehr, sehr interessant, wie wir als Wettkampfcoaches verschiedene Dinge hier sehen. Oder? Und dass sie dann auch auf der Basis von dem hier fragen können. Und wärst du einverstanden, wenn wir hier mal beenden und einen zweiten Teil ansetzen, dass wir den ausmachen?
Können wir super gerne machen. Ja. Auch alles an Fragen gerne. Also ich bin da auch tendenziell so, ich beantworte gerne jede Frage. Ich finde, da kann man gerne alles Mögliche fragen. Da bin ich auch, was das Coaching angeht, eigentlich ziemlich offen. Also an der Stelle auch gerne, gerne mit allen Fragen.
Das machen wir, denn wenn die erste Episode, also diese hier gesendet ist, dann kommen immer Fragen mit Sicherheit. Sag doch unseren geneigten Hörerinnen, die sich für ein Coaching bei dir und deinem Mann Vince interessieren, wie können sie euch erreichen? Das werden wir dann auch in der Episodenbeschreibung unten natürlich verlinken.
Genau, also gerne Coaching-Anfragen auf www.fitwish.de. Da haben wir direkt eine Anfrage, so ein Formular, so ein Anfrageformular. Da kann man gerne eine unverbindliche Coaching-Anfrage stellen und da können wir dann gerne auch ein Beratungsgespräch ausmachen. Ansonsten natürlich auch immer einfach über Instagram. Da findet man mich bei Instagram unter joanna.fitwish. Und unser Wettkampfcoaching-Team unter Fitwishers. Und da ist natürlich auch Fitwish Coaching verlinkt, auch für alle, die keine Wettkampfambitionen haben. Da bieten wir auch Lifestyle-Coaching an. Also egal, was dein Fitnessziel ist, wenn du eine Frau bist und du hast Lust darauf, dich zu verbessern und deine persönlichen Ziele zu erreichen, dann bist du bei uns, egal ob Wettkampf oder Lifestyle, absolut willkommen.
Wunderbar. Also ist hier in der Episodenbeschreibung dann verlinkt, könnt ihr dann auf jeden Fall finden und euer Name, Qualitätsarbeit ist ja eh schon ein Begriff. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns sehr, sehr gerne ein Like da. Wer noch nicht hat, abonniert und ihr könnt auch zum Q&A die Fragen stellen, entweder an Johanna direkt oder an mich, olafmann.sty oder personal. -trainer@gmx.eu und natürlich wie immer auch über WhatsApp 0173 7739230. Da kommt immer recht viel auch. Und natürlich konstruktive Kritik könnt ihr auch jederzeit da lassen und Anregungen, aber schon mal her mit den Fragen für den Q&A. Ich bedanke mich, dass du heute bei mir warst. Das war ein sehr interessantes Gespräch und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, Johanna. Auf eine zweite Runde freue ich mich sehr. Ich danke dir.
Danke dir auch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Und schaut bitte noch in die Episodenbeschreibung ganz unten rein. Hier sind noch drei wichtige Dinge verlinkt. Einmal der direkte Zugang, da ist der Rabatt schon eingestellt zum HBN-Shop. Hier könnt ihr exklusiv die Supplemente von HBN erwerben mit dem Code STY15. Könnt ihr auch ordentlich sparen und unser Team unterstützen. Dasselbe STY15 gilt für Massive Soldier. Auch da findet ihr den Link in der Episodenbeschreibung. Und vor allen Dingen, wenn ihr mal in München seid, schaut euch das wunderbare Movement Fitness, den Movement Fitness und Wellness Club in der Dachauer Straße 192 an. Dort bin ich dann auch mit dem Team zu finden. Macht gerne einen Termin. Schaut mal vorbei zum Training. Ich würde mich freuen. Auf bald. Bleibt gesund. Euer Olaf.